Seid gegrüßt zu diesem Gottesdienst. Ja, vielleicht habt ihr gezuckt, euch gewundert. Was? Predigttext? Ja, heute gibt es mal keinen Predigttext aus der Bibel, sondern ich will über ein Lied reden. Eins, das viele auswendig können, aber wer setzt sich schon mal hin und macht sich konzentriert Gedanken darüber, nicht? Und nebenbei bemerkt, es ist Bibeltext, aber da kommen wir noch zu. Wie soll ich dich empfangen? Ja, aus den Charts des Jahres 1653 von John Kruger und Paul Gerhardt. Johann Krüger hat die Musik gemacht und Paul Gerhardt den bekannten Text. Ich sag mal, es ist das zweitberühmteste Adventslied. Ich glaube, die meisten würden vorher noch auf ein anderes kommen, nicht? Das ist wirklich ein vertonter Bibeltext, das andere. Wie soll ich dich empfangen? Diese Frage treibt wohl jeden hin und wieder um. Wenn Verwandtschaft sich angesagt hat, wenn frisch oder lang Verliebte sich nach Trennungszeit wieder treffen, wenn ich als Lehrer zum Elternsprechtag eingeladen habe oder dann auch nicht geladene, also spontane Laufkundschaft kommt, immer wieder, alle Jahre wieder, wie soll ich dich empfangen? Und nicht nur als Driving Home for Christmas. Auf Besuch, der ankommt, bereiten wir uns normalerweise vor. Aufräumen, sauber machen, ankleiden, einkaufen, dekorieren. Wir kleinen Menschen in dieser Welt kennen das. Und auch die Großen. Ich habe mir mal vorgestellt, wie es der Kanzlerin und dem Oberbürgermeister damals wohl ergangen sein könnte. Wie diese Frage, wie soll ich dich empfangen, diese Großen umgetrieben haben könnte. Als sich der mächtigste Mann der Welt ankündigte, hier in Stralsund und der Region. Wie soll ich Bush empfangen und wie begegne ich ihm? Die etwas Älteren werden sich noch an diese Zeiten erinnern. Die Jüngeren, die müssen dann ihre Eltern oder Großeltern fragen. Was schenkt man nun dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika? Klar, toten Fisch. Also Bismarck-Hering, natürlich. Das Stralsunder Prominentengeschenk. Was tut man zu seiner Sicherheit? Tja, wisst ihr das noch? Gullideckel zuschweißen und Anwohnern verbieten, ihre besten Plätze auch auszunutzen, also am Fenster zu stehen und zu gucken. Ich glaube, das war damals Anweisung, ja, dass keiner sich an seinen Fenstern rund um den alten Markt aufhalten durfte. Womit könnte man sein Herz erfreuen und seinen Bauch? Ha! Mit Wildschwein am Spieß in Trien-Wilhershagen. VIPs sind zwar nicht aller Welt verlangen, viele gieren danach, ne? Die zu sehen, irgendwie in ihrem Schlepptau zu sein und selbst ein bisschen berühmt zu werden, aber sie sind nicht aller Welt verlangen. Für manchen Gastgeber allerdings seiner Seelen Zier. Wir singen nicht von den Mächtigen der Welt, sondern vom Allmächtigen. Wir singen von Gott, der sich in Jesus dieser Welt zuwendet. Und wir singen diesem Jesus zu. Ich hatte ja eben gesagt, das ist ein Gebet, unser Gebet heute. Wir singen ihm zu, du bist das Verlangen der Welt. Wir Menschen brauchen dich. Wir brauchen deine Nähe, deine Liebe. Der Mensch ist unheilbar religiös, hat mal ein Theologe, glaube ich, war es, gesagt, der auch sehr gut philosophisch beschlagen war. Das trifft es irgendwie. Ja, auch die, die behaupten, ich will nichts mit Gott zu tun haben. Ja, Advent und Weihnachten interessieren mich nicht, haben im tiefsten Innern doch ein Verlangen nach Halt, nach Sinn, nach Geliebtwerden. So ein Bedürfnis, das vielleicht nicht zu beschreiben ist, nicht zu greifen ist. Aller Welt verlangen. Wie schön, dass der sich angesagt hat, der uns dies alles gibt. Jesus. O meiner Seelen Zier. Was kann das nun bedeuten? Zier ist ja Schmuck, Glanz, Schönheit. Die Schönheit meiner Persönlichkeit, so möchte ich das mal formulieren, die Schönheit meiner Persönlichkeit, die kreiert Gott. Seele, dass das Menschsein vor Gott, auch das Unsichtbare, mit allem Fühlen, Wollen, Nicht-Wollen, Streben, Verlangen. Jesus bringt mich zum Vater. Mit ihm bin ich schön, erst mit ihm, mit dem Vater. Er ist mein Wert. Vielleicht könnten wir sogar den Begriff Menschenwürde damit in Verbindung bringen. Durch den, der kommt und mich mit dem, der die Welt geschaffen hat, zusammenbringt, in Einklang bringt, wird meine Menschenwürde statuiert, meiner Seelenzier. Jesus, setze mir die Fackel bei. Was könnte das jetzt heißen? Ich interpretiere das zuerst als: Jesus, Herr, erleuchte mich, leuchte mir heim, aber nicht so, wie wir das als Schimpfwort despektierlich kennen, ja, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Leuchte du mir den Weg dahin, wo ich zu Hause bin, zu Gott, dem Vater, zum Himmel. Setze mir die Fackel bei, leuchte mir heim, mach es hell, gib mir die Erkenntnis, was dir gefällt, nicht was mir gefällt. Wir beten zum Vater unser, dein Wille geschehe. Du bist das Licht der Welt. In deinem Schein, deinem Glanz gedeiht und gelingt mein Leben. Leben braucht Licht, nicht? Nicht nur in der Natur, auch im Geistlichen. Es gibt einen Bibeltext, in dem es auch um Fackeln geht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ob euch der auch bei diesem Lied spontan einfällt. Ich habe auch ein bisschen nachgelesen, so wie man zu einer Predigt, ja, wenn man eine Exegese, eine Auslegung betreiben will, auch guckt, wie ist der Zusammenhang des Bibeltextes, ja, habe ich auch zu diesem Lied mal geschaut. Von alleine bin ich da nicht drauf gekommen. Aber hinter dieser Fackelzeile, dem Fackelbild, steckt eine Bibelgeschichte. Die Endzeitrede, die Jesus vor seinem Abschied und seinem Tod gehalten hat, die enthält Gleichnisse, also Vergleichsreden, Geschichten vom Wachen, von Bereitschaft und Erwartung. Und in einem Gleichnis dort geht es um Brautjungfern, sagt man so. Ja, die Frommen kennen noch den Begriff die Jungfrauen, die Törichten und die Klugen, die Dummen und die Gerissenen, würde man heute vielleicht sagen. Brautjungfern, von denen die Hälfte sich nicht ausreichend vorbereitet hat, nicht genug Öl für ihre Fackeln mitgenommen hat. In der Bibel steht zwar nicht Fackeln, sondern Öllampen. Ja, heute würde man sagen Taschenlampen, LED-Leuchten, um ein festliches Ambiente auszuleuchten. Die hatten nicht genug und hatten deshalb den Bräutigam verpasst. Könnt ihr nachlesen in Matthäus 25. Die große Endzeitrede umfasst ja zwei Kapitel im Neuen Testament, Matthäus 24 und 25. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. Zion steht ja für Jerusalem und damit für die jüdische Kultgemeinde, für das Zentrum des Gottesvolkes. Als Jesus zum ersten Mal nach Jerusalem kam, da wurde er freudig erwartet und königlich begrüßt. Winkelemente, roter Teppich, naja, der Vorläufer des roten Teppich war es jedenfalls. Das Geschehen vom Palmsonntag ist eigentlich eine Adventsgeschichte. Palmsonntag, erinnert ihr euch, Kinder, die Religionsunterricht haben? Beginn der Osterferien, beziehungsweise der Karwoche, nicht? Jesus kommt nach Jerusalem, eine Adventgeschichte, er kommt an. Und deshalb ist diese Geschichte, dieser Bibeltext auch die Perikope vom ersten Sonntag im Advent, der bestimmte Lesungstext für den Gottesdienst. Jesus kommt gut an, das ist hier noch wichtig. Hosianna, wir haben es vorhin gesungen, das war so dieser Ruf, mit dem eigentlich wichtige Leute, Könige, Feldherren begrüßt wurden, von denen man wirklich was erwartete. Jesus kommt gut an. Auch bei mir, dichtet Paul Gerhardt. Ich nehme jenes antike hebräische Hosanna, Hosianna, glaubend auf und stimme in modernen Lobpreis ein. Diese Stimmung, diese Haltung lässt mich leben. Ältere kennen noch den Spruch, loben zieht nach oben. Und dann gibt es noch eine zweite Strophe, wer kennt die noch? Danken schützt vor Wanken. Ja. Diese Stimmung, diese Haltung lässt mich leben. Mein Herze soll dir grünen. Grünen, wachsen, gedeihen, das sind ja Zeichen des Lebens. Es ist das Herz, das auf Empfang geschaltet sein soll. Stets. Und das dient seinem Namen oder im Gebet, das dient deinem Namen. Das ist echter Gottesdienst, adventlicher Lobpreis als ganzjährige Lebens- und Glaubenspraxis. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Das ist dann die vierte Strophe. Wir haben natürlich nicht alle gesungen und ich werde, keine Angst, ich werde auch nicht über alle 10 reden. Wir haben ausgewählt. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich los und hebst mich hoch, hoch zu Ehren. Was in der ersten Strophe als Zier meiner Seele besungen wird, kommt meines Erachtens hier noch einmal vor. Du machst mich groß, verhilfst mir zur Ehre und machst mein Leben gut. Dieser Wert, dieses Gut ist bleibend, ewig, unvergänglich, himmlisch. Ohne ihn bin ich unfrei, Sklave, irdischen Werten und deren Vergänglichkeit verhaftet. Aber Jesus macht mich davon los. Er ist Befreier. Er macht mich los. Er ist Erlöser. Jesus macht mich groß. Er verwirklicht mein Leben. Ich verwirke es. Er verwirklicht mich. Mich loszumachen, mich hochzuheben, Schande in Ehre zu wenden, dazu hat Jesus als leidender Gottesknecht viel investiert, ja, viel aufgegeben. Und nicht nur viel, alles. Sein Leben, seine existenzielle Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Advent gibt es nur mit Passion. Einmal durchatmen. Advent gibt es nur mit Passion. Jesus kommt, um zu erlösen, um zu leiden für mich, für dich. Echte Adventsstimmung ohne Karfreitagsbewusstsein gibt es nicht, behaupte ich mal. Advent und Passion haben die gleiche liturgische Farbe. Wenn man so in Gottesdiensten den Schmuck anschaut oder sich zumindest lehrmäßig mal damit beschäftigt, das ist das Violett. Beides sind Bußzeiten. Früher war Advent mal eine Fastenzeit, so wie auch die Passionszeit. Da ist heute nicht mehr viel von übrig, eher vom Gegenteil. Auch andere Künstler haben immer wieder, so wie Paul Gerhardt, darauf hingewiesen, wir versäumten ihm zu sagen, wer das Christkind ist, weil man Weihnachten so leicht den Mann am Kreuz vergisst. Ein Baptistenpastor war das, der das gedichtet hat, Andreas Malessa, und dann auch gesungen. Ein anderer, der auf den Zusammenhang von Krippe und Kreuz hinweisen wollte, war Johann Sebastian Bach. In seinem Weihnachtsoratorium korreliert er beide Heilsmomente mit einem exzellenten Kunstgriff. Das damals schon bekannte und beliebte Adventlied vertont er mit der Melodie eines damals auch bekannten und beliebten Passionsliedes. O Haupt voll Blut und Wunden. Übrigens auch von Paul Gerhardt. Wir singen diese Erlösungsstrophe gleich noch mit jener Leidensmelodie. Die Bibel und damit der Glaube der Christen kennt einen zweiten Advent. Das erste Mal kommt Jesus und damit Gott in unsere Welt. Uns ist aber auch angekündigt worden, also verheißen, dass er wiederkommt. Und deshalb haben wir auch noch die 10. Strophe im Repertoire. Manche blenden das gerne aus, ja, wenn irgendwas mit Gericht, mit Konsequenz und so weiter kommt. Aber, ich weiß nicht, Paul Gerhardt würde sich im Grabe umdrehen, wenn man wichtige Sachen einfach wegschneidet. Er kommt zum Weltgerichte, heißt es in der 10. Strophe. Ich sagte gerade, zweiter Advent steht auch in der Bibel. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Die Himmelfahrtsgeschichte. Er wird wiederkommen. Auch die schon erwähnte Endzeitrede und die Offenbarung des Johannes thematisieren sein Wiederkommen. Paul Gerhardt konnte daran nicht vorbei. Und das Wiederkommen sieht anders aus. Nicht mehr als Baby in Schwachheit, sondern als König, Herr, Richter. Einige andere Strophen, die noch vor der 10. kommen, sprechen davon. Hier ist es der Richter. Er wird kommen, um unser Leben auszuwerten. Das erste Mal kam er zum Aufwerten. Du machst mich groß. Jetzt zum Auswerten, das zweite Mal. Also Advent hat zwei Brennpunkte. Begreifen wir das? Nicht nur das oft verromantisierte, ja, Kindlein in der Krippe, Jesus kommt nicht und wir schauen auf ihn herab, sondern einmal wird er herabkommen, ein zweites Mal. Es gehört zur theologischen Redlichkeit, das Weltgericht nicht zu verschweigen und der Hoffnung, dann auch Verantwortung an die Seite zu stellen. Paul Gerhardt ist überzeugt, dass wir es mit einem gnädigen Weltenrichter zu tun haben. Wie soll ich dich empfangen? Mit der Sehnsucht, mit der Gewissheit, endgültig und ewig von ihm abgeholt und zurechtgebracht zu werden. Wir müssen uns beschränken. So viel für heute dazu. Vielleicht im nächsten Jahr zu den anderen 6 Strophen. Ich sage an der Stelle mal Amen.